Danke, lieber Herr Jesus, dass du ein gnädiger Gott bist. Du schaust gnädig auf uns herab und auf der anderen Seite dürfen wir dir auf Augenhöhe begegnen, weil du uns erlöst hast. Du bezeichnest uns als Freunde und nachdem wir in deiner Familie sind, sind wir deine Brüder und Schwestern. Du hast so viel für uns getan. Und das Größte ist dein Erlösungswerk, dass wir heilig und gerecht vor dir stehen dürfen. Und wir wollen jetzt bitten, dass du uns dein Wort heute Morgen auftust. Bitte verwende das, was ich sage, zu deiner Ehre, dass es unsere Herzen berührt, dein Wort, durch deinen guten Heiligen Geist. Amen. Ja, ich war vor zwei Wochen nicht da, aber ich glaube, da hat der Jochen gepredigt, Aufnahme habe ich jetzt keine gefunden, über die Heilung des Lahmgeborenen. Stimmt das, oder? Okay. Das war vor zwei Wochen und da ist es um die Heilung eines Lahmgeborenen gegangen, Apostelgeschichte 3, die ersten 11 Verse. Und da wollen wir heute fortsetzen, der Abschnitt ab Vers 12, Apostelgeschichte 3 bis Vers 26, setzt da eben nahtlos da an. Und vielleicht nochmal rückblickend, die Apostel Petrus und Johannes waren beim Tempel und haben dort einen Lahmgeborenen geheilt durch Glauben. Und dieser ist dann voll Freude umhergesprungen und hat Gott gelobt und es war natürlich ein Riesenaufsehen und er hat sich dann an Petrus und Johannes festgeklammert und dann war eine Riesenmenschenmenge da und das ist so die Szene, die wir uns vorstellen müssen, wo dann Petrus seine zweite Predigt anfängt. Die erste Predigt war ja die Pfingstpredigt in Apostelgeschichte 2 und da jetzt in Kapitel 3 sehen wir eben die zweite Predigt des Petrus. Und da lesen wir Apostelgeschichte 3, ab Vers 12. Als aber Petrus es sah, dass die alle zusammenkommen sahen nämlich, sprach er zum Volk, Männer von Israel, was verwundert ihr euch hierüber? Oder was seht ihr so gespannt auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit bewirkt, dass er gehen kann? Der Gott Abrahams und Isaaks und Jakobs, der Gott unserer Väter, hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und vor Pilatus verleugnet habt, als dieser geurteilt hatte, ihn loszugeben. Ihr aber habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt würde. Den Fürsten des Lebens aber habt ihr getötet, den Gott aus den Toten auferweckt hat, wovon wir Zeugen sind. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Und jetzt, Brüder, ich weiß, dass ihr in Unwissenheit gehandelt habt, wie auch eure Obersten. Gott aber hat so erfüllt, was er durch den Mund aller Propheten vorher verkündigt hat, dass sein Christus leiden sollte. So tut nun Buße und bekehrt euch, dass eure Sünden ausgetilgt werden, damit Zeiten der Erquickung kommen vom Angesicht des Herrn und er den euch vorausbestimmten Jesus Christus sende. Den muss freilich der Himmel aufnehmen bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge, von denen Gott durch den Mund seiner heiligen Propheten von jeher geredet hat. Mose hat schon gesagt, einen Propheten wird euch der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwecken, gleich mir. Auf ihn sollt ihr hören in allem, was er zu euch reden wird. Es wird aber geschehen, jede Seele, die auf jenen Propheten nicht hören wird, soll aus dem Volk ausgerottet werden. Aber auch alle Propheten von Samuel an und der Reihe nach, so viele geredet haben, haben euch diese Tage verkündigt. Ihr seid die Söhne der Propheten und des Bundes, den Gott euren Vätern verordnet hat, als er zu Abraham sprach, und in deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Euch zuerst hat Gott seinen Knecht erweckt und ihn gesandt, euch zu segnen, indem er einen jeden von euch von euren Bosheiten abwendet. Petrus spricht also zu dieser Menge und er adressiert sie mit Männer von Israel. Wenn wir die Apostelgeschichte betrachten, müssen wir uns vor Augen halten, was das Buch der Apostelgeschichte ist. Es ist ein Buch des Übergangs, nämlich von dem Alten Testament zum Neuen Testament, vom Alten Bund zum Neuen Bund. Im Alten Bund hat Gott und auch am Anfang der Apostelgeschichte noch ganz stark mit Israel gehandelt. Israel, dem Bundesvolk. Und je weiter wir voranschreiten im Buch der Apostelgeschichte, sehen wir, dass Gott mit der Gemeinde handelt, die er schon in Apostelgeschichte 2 angefangen hat. Aber wir sehen da einen Übergang. Gott ist noch nicht fertig mit Israel. Immer wieder in den ersten Kapiteln wird Israel adressiert. Und die ersten Christen waren Juden, bekehrte Juden. Und erst später, beim Paulus, sehen wir dann, wie der Fokus immer mehr von Israel weg auf die Gemeinde gerichtet wird. Selbst Paulus predigt am Anfang noch unter den Juden, er geht in die Synagogen und dann sehen wir da Entwicklung und irgendwann, bis ihm der Geduldsfaden reißt, ja, in Klammer, Gott hat einen anderen Plan, dass er zu den Nationen geht, weil er dort als Apostel dienen soll. Wir sehen also weg der Fokus von Israel immer mehr auf die Gemeinde, auf die Nationen, die Gemeinde bestehend aus Juden und Heidenchristen in eins. Eine neue Heilszeit. Aber da heißt es eben Männer von Israel. Und Israel war das Volk, dem das Königreich angeboten gewesen ist. Jesus hat oft gesagt, dass das Reich der Himmel ist gekommen und er hat vom Königreich geredet. Ja. Johannes der Täufer hat vom Königreich geredet und hat gesagt, tut Buße. Ja. Das Reich Gottes ist unter uns. Im ganzen Matthäus-Evangelium sehen wir, dass Jesus als König porträtiert wird. Als König, den die Juden als Volk, muss man sagen, als Nation abgelehnt haben. Da meine ich jetzt nicht die Einzelnen. Einzelne haben sich natürlich bekehrt, aber als Volk und die Obersten, die hatten Jesus abgelehnt. Wir sehen also, Petrus adressiert da nicht irgendjemanden, sondern die Männer von Israel. Er spricht zu Juden, und zwar mitunter zu Juden, die Jesus gekreuzigt hatten. Vielleicht waren sogar einige dabei, die noch einige Bluttupfer von Jesus auf ihrer Kleidung gehabt hatten. So plastisch möchte ich das einmal darstellen. Und Petrus fragt, warum wundert ihr euch? Die Menschen hatten Jesus 3 Jahre lang beobachten können, wie er Menschen geheilt hat. Und diese Wunder Jesus waren übrigens dazu da, um Jesus als Messias zu authentifizieren, um ihn zu bestätigen. Aber nicht nur ihn als Person, sondern vor allem seine Botschaft, das Evangelium. Und bei den Aposteln sollte es nicht anders sein. Die Apostel haben auch Wunder getan, aber nicht um den Fokus auf sich zu lenken, sondern auf Gott, um zu bestätigen, Jesus ist der Messias und er lebt, er ist nicht tot, er ist auferstanden und seine Botschaft ist wahr, das Evangelium. Warum wundert ihr euch? Einige der Anwesenden waren Teilhaber der Speisung der 5000 gewesen. Jesus hatte Blinde sehend gemacht, er hatte Stürme gestillt, er hatte Wasser zu Wein gemacht. Er hat einen Lazarus auferweckt. Warum sollte es jetzt etwas Besonderes sein, wenn Jesus da weiterhin Menschen heilt? Auch heute heilt Jesus Menschen. Auch wir sollten nicht überrascht sein, wenn Wunder passieren. Wenngleich, das darf ich anmerken, sie eher im Verborgenen passieren und nicht groß in der Öffentlichkeit, nicht in großen Hallen, wo man Eintritt bezahlt. Aber der Herr heilt definitiv auch heute noch. Er ist ein Herr, der heilt. Aber nicht auf Knopfdruck, sondern eher als Gebetserhörung, eher im Verborgenen. Nicht etwas, was man jetzt unbedingt groß an die Glocke hängen muss, dass vielleicht sogar noch der, was geheilt wurde, im Mittelpunkt steht. Auf der anderen Seite, ja, wir dürfen Zeugnis geben, um zu auszudrücken, der Herr ist lebendig, er heilt heute noch. Aber es ist eine feine Linie. Und manchmal muss man sehen, heilt der Herr auch nicht. Auch der Paulus, der Heilungen vollbracht hat, war selber auch nicht von allem geheilt. Denkt man an den Dorn im Fleisch, den er von sich selber beschreibt. Den hat der Herr ihm gelassen. Was aber noch viel wichtiger ist als dieses Wunder der Heilung, ist, dass der Herr dieses Wunder, nämlich der Heilung, verwendet, um ein anderes Wunder zu bewirken, nämlich den Glauben der Menge, wie wir dann später sehen werden. Denn aufgrund dieses Wunders kommt dann eine große Menschenmenge zum Glauben. In Apostelgeschichte 4, Vers 4, lesen wir von 5.000. Zuerst waren es 3.000, dann 5.000. Bin mir nicht ganz sicher bei den 5.000, ob das noch einmal 5.000 waren oder ob das die ganze Menge jetzt war von 5.000, also noch einmal 2.000 dazu. Ich lasse es jetzt mal offen, habe jetzt auch nicht näher analysiert. Aber trotzdem, von 5.000 Leuten ist da in Vers 4 die Rede. Und der Petrus sagt, was seht ihr auf uns? Und wir müssen uns vergegenwärtigen, es war da ein jahrzehntelanger kranker Mensch, der geheilt worden ist. Und es wäre eigentlich eine ideale Gelegenheit gewesen für Petrus da, um ein Healing Faith Ministry zu starten. Ja? Ein Heilungsdienst. Ja? Petrus hätte Karriere machen können. Aber was macht er stattdessen? Petrus lenkt den Fokus rasch weg von sich. Er gibt Gott die Ehre. Nicht wie die modernen Wunderheiler, welche wie Celebrities da auftreten. Ja? In Apostelgeschichte 12 finden wir auch ein Beispiel davon, Herodes, wo sie dann sagen, oh, vergleichen sie mit einer Gottheit. Ja. Und Herodes hat Gott nicht die Ehre gegeben. Die Folge kennen wir, ist von Würmern zerfressen worden. Also besser vorsichtig sein, wenn man falsch Ehre für sich in Anspruch nimmt. Und in diesem Leben gibt es keinen Raum, irgendwelche Prediger zu verherrlichen. Ja, auch das, mein Papa, das Wirken von ihm, der Herr hat gesegnet, der Herr schenkt Gaben, aber alle Ehre gebührt immer ihm. Er ist der, was mit Gaben ausstattet, aber alles von ihm zu ihm hin. Dem Herrn gebührt alle Ehre. Und irgendwann einmal, ja, kriegen wir die Krone im Himmel für unseren treuen Dienst, den wir vollbracht haben. Nicht nur eine Krone, ich denke, gibt es mindestens 5 unterschiedliche Kronen, die im Neuen Testament beschrieben werden. 1. Korinther 1,31. Wer sich rühmt, der rühme sich des Herrn. Und 1. Korinther 10,31. Alles, was wir tun, tut alles zur Ehre Gottes. Galater 6,14. Ich rühme mich nichts, oder es bleibt mir nichts, als mich zu rühmen des Kreuzes. Ja? Und Petrus ergreift da die Chance, nicht den Fokus auf sich zu richten, sondern eine evangelistische Botschaft zu predigen. 2. Timotheus 4,2. Predige das Wort. Sei bereit, steh bereit. Wie hätten wir in dieser Situation reagiert? Wäre verlockend gewesen, oder? So viele Menschen, gerade ein Wunder getan, oh, boah, habe ich gar nicht gewusst, dass ich so eine Magic Hand habe. Ja? Und der ganze Fokus, und da sind ein paar tausend Leute und schauen alle jetzt auf uns. Wie gehen wir um, wenn wir in so einer Situation sind? Ich weiß, die Verlockung ist neu. Ja? Aber wenn Gott was bewirkt, ja, ich habe das Gebet gesprochen, sagen wir vielleicht, ja. Versuchung ist da, bei jedem von uns. Aber es bleibt uns nichts, als uns zu rühmen des Kreuzes des Herrn. Und Petrus sagt das ganz klar. Was schaut ihr auf uns, als hätten wir aus eigener Kraft oder Frömmigkeit dieses Wunder vollbracht? Petrus hat anders reagiert als die heutigen Tele-Evangelisten und Wunderheiler, die ganze Aufmerksamkeit auf sich ziehen und die Popularität suchen. Ich nenne jetzt keine Namen, obwohl ich mir ein paar aufgeschrieben habe. Aber lassen wir das. Schaut euch ihr Leben an, wie sie leben in ihren Millionen Villen. Haben wir das bei Jesus gefunden? Oder bei den Aposteln? Da auf der Erde nicht, aber Jesus hat gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und da bin ich gespannt, wie die ausschaut. Da freue ich mich schon drauf. Und es geht da nicht um die eigene Frömmigkeit, wie der Petrus hier sagt. Manche fühlen sich so auf, als wären sie besonders heilig, aber wir können Wunder nicht erzeugen oder verdienen. Gott ist nicht abhängig von uns. Wir sind abhängig von ihm. Und in Vers 13 spricht Petrus vom Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, unserer Väter. Übrigens, Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ja. An anderer Stelle steht, Gott ist kein Gott der Toten, sondern der Lebenden. Ja. Auch da sehen wir die Auferstehungshoffnung. Aber er bezeichnet sie als unserer Väter. Und Petrus deutet sofort auf Gott als Urheber dieses Wunders. Nicht irgendeinen Gott, sondern den Gott Israels, der seinen Bund mit den Vätern geschlossen hat. Und unserer Väter, sagt dieses Unser, dass Petrus sich nicht distanziert von seinem Volk Israel, er war ja selber Jude, sondern er identifiziert sich als Teil davon. Er ist auch Jude. Es ist so, wie wenn er sagen wird, hey, wir kommen zusammen. Wir gehören zusammen, übersetzt. Und ab Vers 13 sehen wir einen dreifachen Kontrast, den der Petrus da ausführt. Er sagt, auf der einen Seite, er macht einen Kontrast zwischen Gott und Israel. Er sagt, Gott hat seinen Knecht Jesus verherrlicht. Knecht und auch andere Ausdrücke, die wir hier sehen, findet man in den Jesaja-Stellen. Und das sind Ausdrücke, die nur in Bezug auf Jesus verwendet werden. Das sind messianische Titel, die wir hier finden. Könnt euch da einige Bibelstellen nennen, angefangen von Jesaja 42, 1, 49, 7 und dann Kapitel 52, 53. Da wird immer vom Knecht gesprochen. Und das ist alles im Alten Testament, deutet alles auf Jesus hin. Gott hat seinen Knecht Jesus verherrlicht, den ihr überliefert und verleugnet habt, sagt Petrus. Er prangert sie an. Ihr habt den Knecht überliefert. Ihr habt ihn an Pilatus übergeben. Das heißt nicht nur, ihr habt ihn nicht nur so umgegeben und Pilatus macht du. Nein, der Druck war so groß, den die Meute, sage ich jetzt einmal, da ausgeübt hat auf Pilatus, dass Pilatus kein Ausweg mehr geblieben ist, als Jesus zur Kreuzigung freizugeben. Und gibt Jesus hin. Pilatus hat nicht weniger als 6-mal versucht, Jesus freizugeben, wenn man es alles zusammenzählt. Kann man mal analysieren. Aber jetzt sind wir wieder beim Thema Hartnäckigkeit, aber in die verkehrte Richtung. Die Juden waren so hartnäckig, im Alten Testament steht, sie sind ein halsstarriges Volk und sie schauen, dass kein anderer Ausweg übrig bleibt, dass Jesus ans Kreuz gehen muss. Sie sind so hartnäckig bei Pilatus, bis er Jesus zur Kreuzigung übergibt. Der Pilatus, von dem steht, dass er geurteilt hatte, ihn loszugeben. Sogar Pilatus, jemand aus den Nationen, hatte geurteilt, Jesus loszugeben. Aber die Juden waren hartnäckig und haben gesagt, kreuzige ihn. Pilatus wascht seine Hände in Unschuld. Das ist der erste Kontrast. Gott hat seinen Knecht verherrlicht, den ihr überliefert und verleugnet habt. In Vers 14 dann noch einmal die Konfrontation, ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und habt gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet. Jesus hat nie eine Sünde begangen, er ist heilig. Heilig bedeutet getrennt von Sünde. Jesus hatte mit Sünde nichts am Hut. Er war der einzige Mensch und gleichzeitig Gott natürlich, aber vor allem Mensch, der jemals sündlos gelebt hat. Er hat das Gesetz Mose perfekt gehalten. Er ist gerecht. Pilatus konnte nichts Negatives an ihm finden. Er ist der Gerechte. Jesaja 53, Vers 11. Dort lesen wir, um der Mühsal seiner Seele willen wird er Frucht sehen, er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Der Gerechte, mein Knecht. Aber nicht nur er ist gerecht, sondern, wir haben gerade gelesen, er wurde vielen zur Gerechtigkeit. Wir dürfen vor Gott, dem Vater, gerecht stehen, weil Jesu Gerechtigkeit in uns eingepflanzt wurde. Nicht, weil wir so gut sind, sondern wir berufen uns allein auf das Erlösungswerk Jesu Christi. Er ist gerecht, er ist heilig und er hat die ganze Schuld auf sich genommen, damit wir jetzt gerecht vor Gott, dem Vater, dastehen dürfen. Und er ist aber nicht nur der Gerechte, sondern der Heilige. Der Heilige wird im Alten Testament auch für Gott verwendet. Das ist ein Ausdruck der Göttlichkeit. Und im gleichen alttestamentlichen Buch Jesaja 43, Vers 15 lesen wir: Ich bin der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Sehen wir den Zusammenhang? Ich bin der Herr, euer Heiliger, der Schöpfer Israels, euer König. Das heißt, der, was der Herr ist, ist der Heilige, er ist der Schöpfer Israels und ist zugleich der König. Und wer ist das? Jesus. Ihr habt den Heiligen und Gerechten verleugnet und stattdessen gebeten, dass euch ein Mörder geschenkt wird. Das ist der zweite Kontrast. Obwohl Jesus nichts Böses getan hat, schrie die Menge nach Barabbas. Das heißt, der sündlose Sohn Gottes übernimmt jetzt stellvertretend die Rolle eines Mörders. Und der dritte Kontrast fängt an mit Vers 15. Da ist die Rede vom Fürsten des Lebens, den ihr getötet habt. Das ist ein paradoxes Statement, oder? Erklärt mir mal jemand, wie man den Fürsten des Lebens töten kann. Außer er legt sein Leben selbst hin für seine Freunde, oder? Johannes 15. Der Fürst des Lebens, der Autor, der Pionier, der Führer, der Urheber. Zwei Kapitel später, in Kapitel 5, lesen wir ab Vers 30. Der Gott unserer Väter hat Jesus auferweckt, den ihr, lesen wir da wieder, den ihr ermordet habt, indem ihr ihn ans Holz hängtet. Ausgeführt haben es die Römer, aber trotzdem steht da ihr. Diesen hat Gott durch seine Rechte zum Führer, das ist das gleiche Wort, was wir vorhin da haben, ja? Der Autor, der Pionier, der Führer, der Fürst des Lebens, hat ihn zum Führer und Heiland erhöht, um Israel Buße und Vergebung der Sünden zu geben. Ja? Nicht irgendjemanden, sondern Israel. Und was? Buße und Vergebung der Sünden. Da geht es um eine nationale Schuld, das muss uns bewusst werden. Heilsgeschichtlich ganz wichtig. Ich werde nochmal kurz darauf eingehen, warum das wichtig ist. Da geht es nicht um eine Schuld von Einzelnen, es geht um die Schuld Israels als Bundesvolk. Das ist wichtig, theologisch, dass wir da unser Augenmerk drauf legen. Es gibt die Schuld des Menschen, vom einzelnen Menschen, aber es gibt auch eine nationale, kollektive Schuld, in dem Fall vom Volk Israel. Weil sie kollektiv Jesus als Messias abgelehnt haben. Das wiederholt sich immer wieder in der Apostelgeschichte. Da müssen wir unser Auge drauflegen, dass wir theologisch da sauber sind. Den Fürst des Lebens habt ihr getötet. Und Petrus spricht da Klartext. Er nimmt sich kein Blatt vom Mund. Er sagt, Jesus ist der fleischgewordene Gott und ihr habt ihn getötet. Ich bleibe mir nichts anderes übrig, als ein paar Bibelstellen vorzulesen, damit wir da den Zusammenhang erkennen. Und die Apostelgeschichte greift immer aufs Alte Testament zurück. Wichtiges Prinzip der Hermeneutik. Die Bibel legt sich selbst aus. 5. Mose 32, 4, der Fels, wer ist der Fels im Alten Testament, der in der Wüste geschlagen wurde? Christus. Da lesen wir, der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott, der treu und ohne Trug, gerecht und gerade ist er. Jesus, der Fels, der fleischgewordene Gott, ihn haben sie geschlagen, er ist stellvertretend für sein Volk und auch für jeden von uns ans Kreuz gegangen. Den Juden war es nicht genug, Jesus bis zur Unkenntlichkeit zu schlagen, ihn zu geißeln, sie wollten ihn tot haben. Auch die Welt heute kann mit Jesus nichts anfangen, sie wollen ihn verbannen, überall raus, sie wollen ihn tot haben. Raus aus dem Leben, raus aus der Politik. Das Einzige, was erlaubt ist, über Jesus sind Witze. Und Petrus konfrontiert da seine Landsleute messerscharf. Wie schuldig müssen die sich gefühlt haben nach so einer schweren Packung? Aber nicht nur die Juden, in Klammer der Hohe Rat, und das Volk haben Jesus ans Kreuz gebracht, sondern auch die Nationen. Pilatus, die Römer. Das heißt, die Römer sind genauso schuldig wie die Juden. Aber nicht nur sie. Sondern auch du und ich. Auch wir haben dafür gesorgt, dass Jesus am Kreuz hing. Eigentlich sollten wir da hängen. Ihr habt den Fürsten des Lebens getötet. Demgegenüber lesen wir in Vers 15, wo Gott hat ihn auferweckt. Schaut, die Menschen hängen Jesus am Kreuz, wir hängen ihn ans Kreuz, Gott setzt ihn auf den Thron. Die Menschen verspotten Jesus, Gott verherrlicht seinen Sohn. Gott hat seinen Sohn Jesus auferweckt, wovon wir Zeugen sind, sagt der Petrus in Vers 15. Die Fakten und Beweise liegen auf dem Tisch. Wir haben Jesus von Angesicht zu Angesicht gesehen, nicht nur einmal, sondern mehrmals. Nirgendwo im Neuen Testament oder sonst wo wird die Auferstehung Jesu geleugnet. Es konnte ja niemand das Gegenteil beweisen. Nach dem Motto, schaut, da ist der Leib Christi. Die ganze Stadt hat von Jesus gesprochen. Und allein dieses mutige Auftreten von Petrus, das war ja ein Wunder in sich. Ohne das jetzt näher auszuführen, wie ängstlich die Jünger zuerst waren und wie mutig sie dann in der Apostelgeschichte auftreten. Allein das ist ein Wunder für sich. Und dann lesen wir einen interessanten Vers, 16. Und durch den Glauben an seinen Namen hat sein Name diesen, den ihr seht und kennt, stark gemacht. Und der durch ihn bewirkte Glaube hat ihm diese vollkommene Gesundheit gegeben vor euch allen. Der Glaube an seinen Namen. Bezüglich Glaube geht es jetzt um den Glauben des Lahmen oder den Glauben der Apostel Petrus und Johannes oder von allen dreien. Das sagt der Text nicht genau. Ich denke, dass es sehr stark der Glaube von Petrus und Johannes auch war, der da mitgespielt hat. Weil, wenn wir schauen, der Lahmgeborene hat eigentlich noch Almosen gefragt. Ja, und Petrus sagt, Silber und Gold habe ich nicht, aber das, was ich habe, das gebe ich dir. Ja, also von ihm war ganz sicher der Glaube da, von Petrus und von Johannes. Und es ist aber weniger wichtig, wessen Glaube da jetzt bei der Heilung eine Rolle gespielt hat, sondern an wen sie geglaubt haben. Es geht um den Gegenstand des Glaubens. Es geht um Jesus, der das Leben spendet. Es geht um seinen Namen. Und sein Name bezieht sich auf die Person und das Werk von Jesus Christus. Das inkludiert seine Attribute, seinen Ruf und seine Autorität. Und da muss ich jetzt unbedingt ein paar Verse auch vorlesen aus dem Alten Testament. Ihr könnt das euch gern notieren. Psalm 18. Im Psalm 18, Vers 50. Darum will ich dich preisen unter den Völkern, Herr, und will spielen deinem Namen. Der Name wird gleichgesetzt mit dem Herrn. Ja? Das ist so ein Parallelismus, den wir da finden. Ich will deinen Namen preisen unter den Völkern her und spielen will ich deinem Namen. Psalm 20, Vers 2. Der Herr erhöre dich am Tag der Drangsal. Der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. Ja? Der Name des Gottes. Der Name des Gottes Jakobs. Dann lesen wir in Sprüche, Kapitel 18, Vers 10. Sprüche 18, Vers 10. Ein fester Turm ist der Name des Herrn. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Ja, ein fester Turm ist der Name des Herrn. Da geht es nicht nur um den Namen, sondern da geht es um das, was dahinter steckt. Da steckt Macht und Autorität dahinter. Zu ihm läuft der Gerechte und ist in Sicherheit. Das heißt, der Name des Herrn wird mit dem Herrn gleichgesetzt. Jesaja Kapitel 50, Vers 10. Wer ist unter euch, der den Herrn fürchtet, der auf die Stimme seines Knechtes hört? Wer in Finsternis lebt und wem kein Lichtglanz scheint, vertraue auf den Namen des Herrn. Da steht nicht nur Herrn, sondern auf den Namen des Herrn und stütze sich auf seinen Gott. Und uns allen bekannt im Neuen Testament, Johannes 1, 12. Er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und last but not least, Johannes 2, 23, ich hätte noch mehr Stellen, aber damit belasse ich es. Als er aber zu Jerusalem war, am Passa, auf dem Fest glaubten viele an seinen Namen, als sie seine Zeichen sahen, die er tat. Da geht es um den Namen Jesu, aber nicht um eine magische Formel, sondern es geht um die mächtige Person Jesu Christi und sein mächtiges Wirken. Und das sehen wir in diesem Kontext von Apostelgeschichte 3 bei der Heilung dieses Lahmgeborenen. Und auch wenn wir im Namen Jesu beten, dann ist das auch keine magische Formel hoffentlich, sondern dann müssen wir diese Bibelstellen da im Hinterkopf behalten. Es geht um die Macht und die Autorität Jesu. Wir beten nicht in unserer eigenen Macht, ja, dann wird eh nichts passieren, sondern wenn wir im Namen Jesu beten, dann berufen wir uns auf die Macht und Autorität von Jesus Christus. Wir handeln nicht in unserem Namen, sondern im Namen Jesus. Und es geht nicht um ein Herwig Lamp Ministry oder Jochen Meyer oder Helmut Zinger oder Andreas Ottacher Ministry. Es geht um Jesus Christus und sonst gar niemanden. Jetzt hat er ihnen eine ziemlich schwere Packung gegeben, aber es bleibt nicht dabei. Ab Vers 17 sehen wir eine Wende. Petrus spricht die Menge jetzt an als Brüder. Petrus sagt nicht, ihr elendigen, erbärmlichen, ekelhaften Loser, sondern er spricht sie an mit Brüder. Wiederum diese Identifizierung. Er hat sie bereits zweimal angeprangert in Vers 13, 14. Ja, ich habe Jesus verleugnet, aber ihr seid trotzdem noch meine Brüder. Frage in Bezug auf Verleugnung. Wer hat Jesus ebenfalls verleugnet? Wie oft? Dreimal. Wer hat seine Gnade erfahren? Auch der Petrus, er hat Gottes Vergebung erfahren. Wie lesen wir das nach der Auferstehung, dass er sogar weinen musste? Das heißt, Petrus wusste aus eigener Erfahrung, was es bedeutete, Jesus zu verleugnen. Aber er sagt hier, Brüder, und ihr sollt empfangen, was ich empfangen habe, nämlich Gottes Gnade. Und dann sagt er in Vers 17, ihr habt in Unwissenheit gehandelt. Die Frage für mich da, wie haben die in Unwissenheit gehandelt? Die haben doch alle Wunder Jesu miterlebt, ja? Sie haben Jesus doch wissentlich ausgeliefert und gekreuzigt. Aber selbst Jesus hat am Kreuz gebetet in Lukas 23, 34, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich glaube, ja, bis zum gewissen Grad haben sie schon gewusst, dass es nicht richtig ist, dass sie sündig waren. Ja? Das Ganze ist rausgeplatzt. Aber ich glaube, das ganze Ausmaß war ihnen nicht bewusst. Und deshalb sagt Jesus auch das. Ja? Sie konnten es wahrscheinlich nicht einordnen. Und noch dazu war das auch im Plan Gottes drinnen. Da kommen wir noch gleich dazu. Wir verstehen es irgendwie nicht, außer wenn wir uns vergegenwärtigen, dass der Herr gnädig ist. Und so sehr er sie zuerst konfrontiert hat, der Petrus, redet er jetzt gnädig mit ihnen. Obwohl hier keine Gnade zu erwarten war, weil sie den Sohn Gottes gekreuzigt haben. Aber Gott ist ein Gott der Gnade und daran sehen wir auch, dass Gott die schlimmsten Sünden vergibt. Auf Erdenzeiten. In diesem Leben. Danach, wenn jemand stirbt, ist zu spät. Zuerst gibt er seinen Leuten harten Tobak, wie man so schön sagt, und jetzt umarmt er sie und gesteht ihnen zu, dass sie in Unwissenheit gehandelt haben. Aber nur weil es in Unwissenheit war, heißt es nicht, dass es nicht zu ahnden war und dass es keine schlimmen Auswirkungen hatte. Wie oft sündigen wir unbewusst? Wie oft verletzen wir Freunde, Familienmitglieder, Geschwister und es ist uns nicht bewusst. Aber wie es auch im Alten Testament bereits angeboten wurde, da gab es diese Fluchtstätte in 4. Mose 35 nachzulesen, für jene, die in Unwissenheit gesündigt haben, für Totschläger aus Versehen. Und Petrus fordert jetzt seine Landsleute auf, sich in diese Fluchtstadt Jesus Christus zu begeben. Und das bietet er jedem von uns auch an. Ihr habt in Ignoranz gehandelt, wie auch eure Obersten. Aber, dann lesen wir in Vers 18, Gott hat so erfüllt. Ja. Wir sehen auf der einen Seite, dass die Juden nicht gezwungen oder manipuliert waren, das zu tun. Es war ihre Entscheidung, aber trotzdem, auf der anderen Seite, erfüllen sie Gottes Plan. Die Tötung war Teil von Gottes Plan. Wir sehen auf der einen Seite die Souveränität Gottes und auf der anderen Seite die Verantwortung des Menschen. Das sind zwei Realitäten, die wahr sind. Wir können das eine nicht gegen das andere ausspielen. Wir können es auch nicht komplett erfassen, auch unser Heil. Und das sehen wir immer wieder im Wort. Und das lassen wir einfach stehen. Die Tötung war Teil von Gottes Plan. Wir können es nicht erklären. Und manchmal ist es einfach dann zu sagen, wenn jemand sagt, ja, erklär mir das, muss man sagen, ich weiß es nicht, ich weiß es auch nicht. Ja. Das haben viele Theologie studiert und können es auch nicht erklären. Genau. Wir müssen es nicht alles auflösen. Es kann auch so stehen bleiben. Die zwei Realitäten bleiben nebeneinander stehen. Wir können auch nicht verstehen, dass bei Gott alles jetzt ist, oder? Bei Gott gibt es keine Zeit. Gott ist ewig. Ja. Bei ihm läuft nicht alles ab von A nach B, sowohl zeitlich als auch räumlich von A nach B. Gott ist überall, er ist zeitlich überall. Es gibt bei ihm nicht den Zeitstrahl, wo er sich bewegt. Er ist immer und überall, ja, und auch nicht örtlich betrachtet. Wir denken immer in Raum und Zeit. Gott ist ewig und er ist allgegenwärtig. Und dann lesen wir, dass das durch den Mund aller Propheten bereits vorher angekündigt war, dass Christus leiden sollte. Wenn ihr euch mehr damit beschäftigen wollt, dann gebe ich euch als HÜ Jesaja 53 und Psalm 22 heute mit. Und dann der Aufruf in Vers 19, so tut nun Buße. Findet man auch immer wieder im ganzen Neuen Testament, hier jetzt speziell auf Israel. Tut nun Buße, dieses griechische Wort Metanoia, das zeugt vom Sinneswandel. Es ist ein Aufruf, es ist ein Befehl, es ist keine Option. Es geht in erster Linie um die Einstellung zu Jesus Christus, dann zu unserer eigenen Sünde und zu sich selbst überhaupt. Metanoia, dieser Sinneswandel, bedeutet, dass wir gleich über Sünde denken wie Gott, dieser Sinneswandel. Dass wir nicht sagen, naja, so schlecht bin ich eigentlich gar nicht und ich bin schon gar nicht so schlecht wie der andere da drüben. Ja, das bringt uns vor Gott nicht weiter, sondern dass wir einfach unsere Schuld eingestehen vor Gott. Wir sind ja alle Sünder und keiner verdient es für uns, vor Gott gerecht dazustehen. Aber Gott bietet uns sein Heil als Geschenk an. Und dieses Bußetun findet man nicht nur in Bezug auf Israel. Wenn wir an die 7-Cent-Schreiben denken, Offenbarung 2 und 3, findet man nicht weniger als 5-mal den Aufruf, tut Buße. Und das sagt Jesus aber zu den Gemeinden, die noch ziemlich am Anfang waren und die, ja, manche gar nicht so schlecht unterwegs waren, kann man so sagen. Ja, Aber fünfmal steht da, tut Buße. Bekehrt euch. Es geht darum, wo wir da in die Richtung gegangen sind, dass wir jetzt einen anderen Weg einschlagen. Bekehrt euch. Es geht um eine Richtungsumkehr. Petrus geht es nicht darum, um ein schlechtes Gefühl zu erzeugen, sondern dass seine Volksleute auf die richtige Spur kommen. Es geht nicht darum, aus eigener Anstrengung besser zu werden, sondern flehend vor Gott zu treten und zu sagen, Herr, rette du mich und verändere du mich. Und warum? Lesen wir in Vers 19, sagt der Petrus da wieder, er spricht nochmal das Volk kollektiv an, dass eure Sünden ausgetilgt werden. Austilgen bedeutet wegwischen, auslöschen. Das kann man vergleichen mit einem Buch, in dem unsere Sünden aufgeschrieben sind. Ja, stehlen, fluchen, spotten und so weiter. Könnt ihr alles eintragen, was euch einfällt. Und Gott nimmt jetzt mein und dein Sündenregister, er befestigt es am Rücken Jesu und Jesus tragt das ans Kreuz hinauf. Gott streicht all unsere Schulden durch mit dem Wort bezahlt, ausgelöscht. Kolosser 2, Vers 13 und 14. Zwei Verse, die sollten wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Und als ihr tot wart in den Vergehungen und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, hat er euch mit lebendig gemacht, mit ihm, indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Und als die uns entgegenstehende Handschrift in Satzungen, die gegen uns war, ausgetilgt, hat er sie auch aus der Mitte weggenommen, indem er sie ans Kreuz nagelte. Die Bedingung für Israels Vergebung als Nation ist ganz schlicht Buße und Umkehr. Wie gesagt, ich hätte noch mehr Bibelstellen. Zeitlich führt das jetzt zu weit, aber es geht um diese nationale Buße und diese muss auch der Wiederkunft Christi vorausgehen. Sacharja 12, 10, könnt ihr euch notieren. Fazit ist, Israel hat nach wie vor eine bedeutende Rolle in Gottes Heilsplan. Es ist nicht so wie bei einem Fußballmatch, ja, dann spielen wir mal eine Halbzeit und dann wird das ausgewechselt. Ja, Israel wird gegen die Gemeinde ausgewechselt. Israel wird nicht gegen die Gemeinde ausgewechselt. Israel ist nach wie vor im Plan Gottes. Aber aktuell handelt Gott sehr stark mit der Gemeinde. Es ist die Gnadenzeit. Aber eines Tages wird die entrückt werden, die Gemeinde, und dann wird Gott sich speziell wieder auf Israel fokussieren. Und der Bund an Abraham im Alten Testament und an die Väter Isaak und Jakob, muss man noch ergänzen, war ein Bund ohne Bedingungen. Nicht so wie der mosaische Bund. Ja? Wenn ihr brav seid, jetzt einmal ein bisschen plastisch formuliert, dann segne ich euch. Ja. Und wenn ihr sündigt, dann ist Fluch. Gibt es eigene Kapitel im 3. Mose. Aber da geht es um einen Bund ohne Bedingungen, der abrahamische Bund. Ein Bund ohne Bedingungen. Aber Israel braucht diese nationale Buße, damit Jesus wiederkommt. Damit auch Zeiten der Erquickung kommen, Vers 19, und Gott euch den vorausbestimmten Christus sende. Das heißt, Jesus kommt wieder, um sein Königreich aufzurichten und um zu regieren. Und Jesus kündigt da in der Endzeitrede, Matthäus 24 und auch in Lukas 19, die Zeichen an, die seiner Wiederkunft vorausgehen. Wenn man manchmal so umschaut in der Welt, die Nachrichten liest, dann denkt man, aha, so weit kann es wohl gar nicht mehr sein. Und dann steht auch bis zu den Zeiten der Wiederherstellung aller Dinge. Das heißt, Gott wird aufräumen und wiederum einen perfekten Zustand herstellen. Das gleiche Wort wiederherstellen finden wir in Apostelgeschichte 1,6, wo die Jünger nach der Auferstehung Jesus fragen, stellst du in dieser Zeit das Reich für Israel wieder her? Und Jesus sagt nicht, naja, was für Reich, von was redet ihr und so weiter. Er sagt nur immer wieder, es ist nicht eure Sache, Zeiten und Zeitpunkte zu wissen, die Gott in seiner Allmacht festgelegt hat, sondern er sagt, eure Aufgabe ist jetzt, Zeugen zu sein. Ja. Jerusalem, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Welt. Das ist unsere Aufgabe. Gott hat durch den Mund seiner Propheten von jeher geredet. Und dann macht er die Linie, er zieht die Linie zu Mose, einen Propheten, hat Gott aus euren Brüdern erweckt, mir gleich, ja, das ist ein Zitat in Bezug auf Mose, ja, Gott wird einen Propheten erwecken, aus euren Brüdern mir gleich, hat der Mose gesagt, und zwar Anspielung auf Jesus Christus. 5. Mose 18, 18, wo es dann um die Befreiung aus der Knechtschaft geht. Und Moses war jemand, der anerkannt war unter den Juden. Und Jesus nimmt dieses Zitat im Hinblick auf Jesus Christus, und da sehen wir, dass da kein Weg an Jesus vorbeiführt. Ja, Mose, der anerkannte Prophet Mose, hat das bereits vorausgesagt. Und es war ein Hinweis auf Jesus. Es gibt kein Vorbeimogeln an Jesus. Und Beinhart sagt er dann in Vers 23, wer nicht hören wird, wird ausgerottet. Das sind beinharte Worte. Ja, ist nicht so mal so zum Trübeln. Ja, Ausrotten ist ein beinhartes Wort. Und wenn jemand Gott nicht die Ehre gibt, schmälert es nicht die Ehre Gottes, sondern dann hat dieser Mensch ein Problem. Wir müssen auch Jesus vor Spöttern nicht verteidigen. Die Welt hat Jesus kreuzigen können, aber Gott hat ihn aus den Toten auferweckt. Gottes Ehre kann nicht geschmälert werden und auch Jesu Ehre nicht. Und Jesus erhaltet seine Ehre nicht von den Menschen, sondern in erster Linie von Gott, dem Vater. Und wer Gott und Jesus nicht die Ehre gibt, der hat selbst ein Problem. Und alle Propheten, Vers 24 von Samuel an, haben diese Tage verkündigt, sagt Petrus. Ja. Von der Gemeinde haben die alten Propheten nie gesprochen. Ja. Die Gemeinde war im Alten Testament ein Geheimnis. Aber es wurde sehr oft vom Königreich gesprochen. Wie gesagt, der Prophet Samuel hat gesagt, dass das Königreich von David für immer sein wird. Ja. Und dann wiederum Vers 25 sagt der Petrus, ja, ihr seid ja die Söhne der Propheten und des Bundes, ja, den Gott euren Vätern verordnet hat. Wenn jemand Jesus als erstes annehmen hätte sollen, dann die Juden. Sie sind die Söhne der Propheten und des Bundes. Ja, sind, Gegenwort, nicht ihr Wort, ihr seid ausgewählt worden. Nein, ihr seid die Söhne der Propheten und die Söhne des Bundes. In deinem Samen werden gesegnet werden alle Geschlechter der Erde, Vers 25. Das heißt aber dann auch, dass der Segen eben nicht nur den Juden gilt, sondern auch den Nationen. Aber wiederum, Vers 26, euch zuerst hat Gott seinen Knecht auferweckt. Noch einmal, Petrus redet zu Juden, zu seinen Landsleuten. Ja. Ich glaube, spätestens jetzt sollten wir es gecheckt haben. Römer 1, 16. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl dem Juden zuerst, als auch den Nationen. Ja. Nicht den Nationen zuerst. Juden sind an erster Stelle. Römer Kapitel 19, 11, auch zum Nachlesen. Den Wert oder die Position Israel und Nationen und wer da in wessen Ölbaum eingepfropft ist. Nur so als Trigger, so wenn einer dann ein bisschen weiter tiefer ins Wort eintauchen möchte. Römer 1, 16, ja. Gott hat ihn gesandt, Jesus, um euch zu segnen. Jesus ist nicht gekommen, eben die Menschen zu verfluchen, sondern zu segnen. Und Gott möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 1. Timotheus 2, 4, ich komme gleich zum Schluss. Aber es ist ein langer Text und ich kann nicht entscheidende Dinge auslassen. Ich hoffe, ihr versteht das. Ja. Interessant ist, es geht nicht so sehr um den Lahmen, der geheilt wurde, sondern es geht rein um Jesus, es geht um seine Person und sein Werk. Einen jeden von euch von euren Bosheiten abwendet, steht da nur in Vers 26. Das heißt, nicht einmal den Bundesjuden blieb es erspart, Buße zu tun und sich zu bekehren und an Jesus zu glauben. Ja, man hätte sagen können, ja, sind eh die Juden, sind eh gesegnet von Gott. Ja. Aber auch für sie zählt nur der persönliche Glaube. Ja. Und das ist auch bei uns so. Ja. Auch du und ich, wir können so zu Jesus kommen, wie wir sind. Wir müssen nicht erst besser werden. Aber wenn wir kommen, dann verändert uns Gott. Gott verändert dein Leben. Die Frage ist, ob du das möchtest, falls du es noch nicht getan hast, zu Jesus zu kommen, deine Schuld vor ihm einzugestehen, dann ist heute ein guter Moment. Ja. Heute ist der beste Tag, Gottes Erlösung in Anspruch zu nehmen. Aber viele Menschen sind zufrieden mit ihrem Leben und halten Gott für entbehrlich, was er nicht ist. Die Realität ist, Gott liebt uns, er liebt dich und mich und er bietet dir heute sein ewiges Leben an, seine rettende Hand. Und falls du es noch nicht getan hast, die Frage an dich, wirst du sie heute in Anspruch nehmen? Wenn du nicht weißt, wie das geht, komm danach zu mir, komm zu einem von den Ältesten, Philemon, Helmut, Andreas, wir sind mal gern bereit, dir das zu erklären. Wie einfach das geht. Durch einfaches Gebet, wobei es nicht aufs Gebet ankommt, sondern auf das Herz, die Herzenshaltung vor Gott. Gott liebt dich und bietet dir ewiges Leben an. Die Errettung ist kein Gemeinschaftsakt oder Erlebnis, sondern der Herr rettet Einzelne. Du kannst nicht für jemand anderen glauben, du kannst zwar für jemanden beten, ja, dass er zum Glauben kommt, dass er in den Himmel kommt, aber es geht um eine persönliche Beziehung zwischen dir und Gott. Gott hat Kinder, aber keine Enkelkinder. Und damit bin ich am Ende. Ich möchte einfach nur, dass wir die Gedanken vielleicht eine Minute stehen lassen. Und Andreas, wenn du dann bitte den Abschluss machst.